D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich begrüße euch zu Eine Stunde Film, eurem Film- und Serienmagazin bei D-Radio Wissen. Ich hoffe, dass ihr uns heute Abend über ein abhörsicheres, chiffriertes, also maximal verschlüsseltes Radio hört. Es geht um Spionage. Gleich in mehrfacher Hinsicht. Um einen Spionagefilm, Bridge of Spies heißt es, der neue Steven Spielberg-Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle, spielt zur Zeit des Mauerbaus Anfang der 60er und handelt von Gefangenenaustauschen zwischen der USA und der UdSSR. Espionage, sage ich nur. Liebe NSA, wenn ihr uns hört, wie jeden Dienstagabend, ich werde heute Abend so oft Spionage sagen, dass ihr euch mindestens die nächsten zwei Wochen mit dieser Sendung heute Abend beschäftigen müsst. Denn es ist nicht das einzige Spionage-Thema heute Abend. Wir haben auch eine neue Serie, die am Donnerstag in Deutschland im Fernsehen startet. Die heißt Deutschland 83. Die spielt zur Zeit der bereits seit vielen Jahren existierenden Mauer, nämlich, wie es der Titel sagt, 1983. Da geht es um einen jungen DDR-Offizier, der in die bundesrepublikanische Bundeswehr und sogar bis in die NATO-Kreise eingeschleust wird und da spionieren soll für die DDR. Also auch das ein Thema, das wunderbar unseren Kollegen von der NSA, herzlich willkommen, nochmal an dieser Stelle gefallen wird. Das sind zwei der Themen heute Abend. Dann schauen wir aber auch noch, um die Jungs nicht zu überfordern, die uns da abhören, in den neuen Disney-Weihnachts-Animationsfilm rein. Der heißt Arlo and Spot. Ist ein wirklich sehr lustiger, bisweilen sogar bizarr komischer Animationsfilm, der von Dinosaurier handelt. Einen dieser Dinosaurier spricht Tom Vlaschia. Den kennt ihr wahrscheinlich in erster Linie aus der Serie Game of Thrones. Der ist heute Abend unser Gast. Genauso wie Jonas Ney unser Gast ist zur Serie Deutschland 83 und Amy Ryan, unsere Gästin, ist zum Thema Bridge of Spies, dem neuen Spielberg-Film. Also genug zu tun für uns und für die Kollegen von der NSA, die uns abhören und die ich nochmal an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte.
D-Radio Wissen.
Jeder Mensch verdient eine Verteidigung. Jeder Mensch ist wichtig.
Jim, sind wir nicht wichtig? Ist dir klar, wie wir dann dastehen, als Familie des Mannes, der versucht, einen Verräter zu befreien?
Da gibt es großen Diskussionsbedarf im Hause Donovan in diesem neuen Steven Spielberg-Film Bridge of Spies. Miteinander reden da James Donovan und seine Frau über die Frage, ob James die Verteidigung eines Mannes übernehmen soll vor Gericht, der in Verdacht steht, ein sowjetischer Spion zu sein. Rudolf Abel heißt dieser Mann, ist vom FBI in New York aufgegriffen worden und wird der Spionage angeklagt. Natürlich geht das Ganze vor Gericht und der Grund, warum ausgerechnet dieser James Donovan den Fall übernehmen soll, ist ein ganz einfacher. Der Mann ist normalerweise Versicherungsjurist, das heißt, den haben die einfach aus einem fremden Fach rausgeklaut, in dieser großen Kanzlei, für die er arbeitet, weil er diesen Fall eigentlich verlieren soll. Man will, dass dieser aufgegriffene russische Spion die Todesstrafe kriegt. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass James Donovan sich absolut reinkniet in die Verteidigung dieses Rudolf Abel, eines Mannes, den er sehr sympathisch und sehr mutig findet. Und das Ganze landet schließlich vor Gericht und da passiert genau das, was eigentlich nicht hätte passieren sollen.
Den Schuldsprüchen in allen drei Anklagepunkten folgend, wird der Angeklagte hiermit in den Gewahrsam des Generalbundesanwaltes überstellt? Zur Inhaftierung in einem von ihm ausgewählten Bundesgefängnis für die Dauer von 30 Jahren.
Und das Ganze Ende der 1950er Jahre, also unmittelbar noch nach dem Zweiten Weltkrieg, im bereits entstehenden Kalten Krieg, den verhärteten Fronten zwischen den USA und der damaligen UdSSR. Natürlich ein totaler Skandal, der Mann sollte hingerichtet werden, jetzt hat es James Donovan aber hinbekommen, dass er für 30 Jahre in den Knast muss. Das bedeutet, die Amerikaner haben jetzt auf ihrem Grund und Boden für die, wie es aussieht, nächsten 30 Jahre einen UdSSR-Spion auf ihrem amerikanischen Grund und Boden. Nur kurze Zeit später scheint sich das Ganze aber als wirklich Glücksfall herauszustellen, weil nämlich auf Seiten der UdSSR ein amerikanischer Pilot, Francis Gary Powers, abgeschossen wird. Er überlebt diesen Absturz, wird also auch in den UdSSR verhaftet, kommt dort für 10 Jahre in ein Gefängnis und damit haben wir zum ersten Mal die Situation, dass die Russen einen amerikanischen Staatsbürger und nicht nur das, sondern sogar einen amerikanischen Militär in ihren Fängen haben und auf der anderen Seite die Amerikaner eben diesen festgenommenen Sowjetagenten Rudolf Abel bei sich in Gewahrsam haben. der Stelle greift man wieder zurück auf James Donovan, der ja den Fall verhandelt hatte vor Gericht und sagt, Mensch, Donovan, reist du doch jetzt mal rüber, bitte, in dieses Deutschland, genauer gesagt in diese DDR, die gerade noch ja, im Umbruch war, die Mauer wird gebaut Anfang der 60er Jahre und versuche zu verhandeln, dass wir einen Gefangenenaustausch hinkriegen. Und so landet der eigentlich nur Versicherungsjournalist aus Brooklyn als erster Vermittlungsmann zwischen den USA und der UdSSR in einem Gefangenenaustausch auf deutschem Boden, muss also von der BRD über die Grenze rüber in die DDR und sich dort mit Vermittlern treffen.
Wir haben hier kein Regelbuch.
Sie sind Agent Hoffman, ja?
Ja.
Mit deutschen Wurzeln.
Ja, und?
Mein Name ist Donovan, irisch. Beide Seiten, Mutter und Vater. Ich bin Ire, Sie sind Deutsche. Was aber macht uns beide zu Amerikanern? Nur eine Sache. Das Regelbuch.
James Donovan ist überhaupt kein gelernter Diplomat. Er kennt sich mit den politischen Zusammenhängen zwischen seinem Land, Amerika und Russland, überhaupt nicht großartig weiter aus. Aber er entwickelt, man kann schon fast sagen, eine Art Spaß daran, diese beiden mächtigen Länder, so wie er es kann, nach seinen Möglichkeiten gegeneinander auszuspielen. Er gibt der einen Seite ein bisschen Futter und der anderen Seite ein bisschen Futter, denn er hat in der Hinterhand noch einen ganz anderen Plan. Von dem werde ich an der Stelle aber nichts weiter erzählen, weil ich dann nichts spoilern möchte. Ihr habt vielleicht gehört schon, und damit kommen wir zum ersten Problem dieses Films, dass sich die Stimme von Tom Hanks hier irgendwie ganz merkwürdig anhört. Hört nochmal rein.
Wir haben hier kein Regelbuch.
Sie sind Agent Hoffman, ja?
Ja.
Mit deutschen Wurzeln.
Ja, und?
Mein Name ist Donovan, irisch, beide Seiten.
Habt ihr gehört? Das ist nicht die gewöhnte Synchronstimme. Das ist nicht Arne Elsholz. Und ich fand das gerade tatsächlich, wenn ich den Film gucke, gerade bei Tom Hanks regelrecht verstörend, weil man so daran gewöhnt ist, dass Arne Elsholz eigentlich alle Filme spricht, mit ganz wenigen Ausnahmen nur, die Tom Hanks so auf den Markt schmeißt. In diesem Fall, ich kann euch nicht genau sagen, warum sie sich für einen anderen Synchronsprecher entschieden haben. In dem Fall ist es nämlich Joachim Tennstedt. Den kennt ihr vor allem als Synchronsprecher von John Malkovich. Und hier ist es regelrecht merkwürdig, diese Stimme zu Tom Hanks zu hören. Ich fand das ein bisschen verwirrend, aber damit müssen wir jetzt leben, zumindest wenn ihr euch die synchronisierte Fassung angucken wollt. Im Original kann ich euch beruhigen, ist es wirklich die Stimme von Tom Hanks, da spricht er sich natürlich selbst, logischerweise. So, das war das eine, was mir aufgefallen ist. Das andere ist in diesem Film, dass diese Spionagenummer an manchen Stellen so einen Haken zu viel schlägt. Also hier nochmal so um die Ecke und dann nochmal um die Ecke und hier nochmal so einen kleinen Aspekt. Da verliert sich der Film teilweise in zu vielen Einzelheiten, in zu vielen Details, die so nicht nötig gewesen wären. Wo der Punkt aber kommt, dass der Film sich absolut auszahlt und wo der Film wirklich besticht, und das ist wieder klassisch Steven Spielberg, ist einfach Ausstattung und Kulisse. Also allein diese Szenen im Film, wenn es dann 1961 ist und wir sehen, wie in Berlin die Mauer wieder gebaut worden ist. Also Bilder, die wir aus Archiven kennen, aus Dokumentationen aus der damaligen Zeit, hier in einem Spielfilm, das sieht irrsinnig echt aus. Alles. Die Klamotte, die Fahrzeuge, die, also Stadt Berlin selbst schon mal, sieht alles komplett aus wie Anfang der 60er. Da verliert man nicht für eine Zehntelsekunde den Faden und denkt sich, ja, das ist aber jetzt hier kommt Computerscheiße oder so. Ausstattung, Kulisse sind großartig. Der Film ist über 3 Monate und damit zu großen Teilen in Berlin gedreht worden. Das heißt, die Gefangenenaustausche, die dann stattfinden auf der Glienicker Brücke, hat man auch wirklich genau dort gedreht, auf der Glienicker Brücke. Das ist schon wirklich atemberaubend geworden. Also im Großen und Ganzen ist es ein spannender Spionage-Thriller, der mir schon sehr gut gefallen hat. Die Makel, die 2, 3, die er hat, habe ich aufgezählt. Ansonsten kann ich euch da aber relativ guten Gewissens ab Donnerstag reinschicken. Bridge of Spies. In Deutschland hat er noch den Untertitel Der Unterhändler. Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Tom Hanks ist natürlich der Hauptdarsteller. Er spielt diesen Versicherungsagenten, diesen Versicherungsrechtsanwalt, der Anfang der 60er Jahre für die USA zwischen Deutschland und der DDR, der damaligen, hin und her reist, um mit CIA und mit Vertretern des russischen Geheimdienstes über einen Gefangenenaustausch zu verhandeln. An seiner Seite spielt Amy Ryan, seine Frau, die wir kennen beispielsweise aus Filmen wie Capote oder aus Gone Baby Gone oder zuletzt auch aus Birdman, dem vielfach Oscar-prämierten Film mit Michael Keaton in der Hauptrolle, ist eine Frau, die ja, sich ihre Filme sehr genau aussucht, die man fast schon in Richtung hochklassisches Arthouse-Kino stellen könnte, macht wirklich nur ganz selten mal Filme, die auch nur im Ansatz so in Richtung Blockbuster gehen. Und ich hatte das große Glück, sie treffen zu können, mit ihr reden zu können, mit Amy Ryan, die ich in all ihren Rollen, in denen ich sie bisher gesehen habe, wirklich außerordentlich gut fand. Wir haben gesprochen, ich habe gesagt, Mensch, irgendwie herzlich willkommen in Berlin, aber wenn ich es im Film richtig in Erinnerung habe, kann ich zu dir gar nicht sagen, herzlich willkommen zurück in Berlin, denn ausgerechnet deine Szenen, die du im Film spielst, spielst du ja, soweit ich es mitbekommen habe, alle in New York und leider nicht eine einzige in Berlin.
No, storyline only shot in Brooklyn, in New York.
I know from so many actors who come over from Hollywood that they say, well, one of the most important things about acting and about making movies is that you come around on this planet. So in this case, did you know right from the beginning that shooting in Berlin was completely off your character?
Yes, I knew that. I heard, I knew I would only be in Brooklyn, which, you know, was not bad to get to go home every night and tuck my daughter in bed and take her to school. But I'm very, very excited to be here now for the premiere of the film. Yeah. To see the city for the first time.
Uh-huh. Going home means you're still in Queens?
No.
Okay.
No.
But you were...
I live in Brooklyn now. I grew up in Queens.
Yeah. You choose your roles and the movies that you do very carefully, in my opinion, at least it is like that. What made you subscribe for this movie? Don't say Justin Spielberg. No, not accepting that.
Sebastian Koch. I wanted to be in a film with Sebastian Koch.
Okay.
Which is...
Right.
It's kind of... You know, you get a phone call, or you're told your phone's going to ring and Steven Spielberg's calling you, so make sure you're home when the phone rings. And it's Steven saying, you know, I would like you to be in this film. It's an important part. It's not necessarily a big part, but... I want you to do it. Please come read the script. And if you like it, please join us. But, you know, you're saying yes at the first invitation. I was like, I don't really think I have to read the script, but okay, I'll go read the script first. And I did. And it was, you know, you had the Coen brothers dialogue. You know, you're flipping the pages really fast. I mean, it's so well written. And you can feel the excitement jumping off the page, and you know, and then you call Steven back. You say, yes, I've read it. I'd like to join you guys. You know, so, but to make a film is great fun. And then you get to make it with just one of the greatest filmmakers we have anywhere is a rare gift.
Everybody who's ever seen like Gone Baby Gone or Capote knows what you're capable of to do on the screen. Is it kind of challenging then when you have a role like this where you know it's not a character that is necessarily important for the movie, but make something out of this small part?
Yes, and you know the challenge also is to not feel diminished because you don't have, you know, the big firework scenes and such, but there's a reason she's in the film and I can't deny that, so I have to fight for that. Not fight to get it, you know what I mean? But I have to represent that. Otherwise, they would have written the character out. There's, you know, they're not doing me a favor by saying, you know, come be in the film for fun. So, I think Mary, I just love how the film shows these two extreme worlds of, you know, this almost like perfect home life and this sunny, beautiful house in Brooklyn and a beautiful family, but everything is not quite what it seems, you know? And it's such a contrast to the scenes that are shot here in Berlin. But, you know, I guess the challenge also is conveying the tone and the emotion and the truth of it in a shorter amount of time, in a look without dialogue. And can you imagine that the person you're closest to in your life was off on this whole other adventure. You had no idea. And out of just being a good person, it's very moving to me.
Absolutely. So being directed by Steven Spielberg is one thing. Acting together with Tom Hanks seems to be another. He's so funny whenever we see him in press conferences and interviews. How's working with him, actually?
He is that. He is, like you say, he is larger than life. He's so outgoing, gregarious, and he brings you in before you get the courage to say, may I come over and say hello to you. He brings you to say hello to him. And I feel like he does that with his work as well. You know, you're in the scene with him. You're his scene partner, and he's not going to let you go until it's done. And I find Tom Hanks deeply funny. I find him incredibly moving in all his films throughout. And so to have that up close, you know, face to face and witness that, it's just as true and moving as when I've bought a ticket and I'm watching one of his other films.
Excellent. You guys did a fantastic job.
Thank you.
Thanks for coming here.
Thank you.
And looking forward to seeing you back for Goosebumps.
Da freue ich mich nämlich auch schon drauf. Anfang des Jahres sehe ich sie hoffentlich wieder, Amy Ryan, dann zusammen mit Jack Black für die Komödie Goosebumps. Erstmal ist sie jetzt ab Donnerstag im Kino zu sehen an der Seite von Tom Hanks in Bridge of Spies und macht es wirklich großartig. Es ist eine kleinere Rolle und dann noch neben jemand so großem wie Tom Hanks schafft sie es in dem Film, sich ihren Platz zu erarbeiten mit einer absoluten Leichtigkeit. Es wirkt überhaupt nicht angestrengt. Ganz tolle, wandelbare Schauspielerin. Guckt euch den Film an, wenn ihr mögt, und guckt euch auch die anderen Filme an mit Amy Ryan. Ein paar davon hatte ich eben genannt. Lohnt sich sehr. Kinder, benehmt euch. Besuch ist da.
Die Radio Wissen.
Film News.
Grasfreunde, aufgepasst. Oder auch Limbo. 15 Jahre nach Teil 1 kommen die zwei einfallsreichsten Pizzabäcker der Filmgeschichte zurück ins Kino. Kai und Stefan in Lombok 2. Das Original war im Jahr 2001 die Überraschungskifferkomödie über die zwei Typen, die Gras an ihre vermeintlichen Kunden in Pizzakartons auslieferten. Nun also kommt die Fortsetzung. Regisseur Christian Zübert ist es sogar gelungen, den Originalcast wieder zusammenzutrommeln. Moritz Bleibtreu spielt wieder Kai, der nun seit Jahren einen angeranzten Asia-Lieferservice in Würzburg betreibt, während Lukas Gregorowitsch als Stefan seit damals im drogenfreien Dubai lebt. Das Schicksal wird beide wieder zusammenbringen. Mehr ist über die Story noch nicht bekannt, auch nicht, wann Lombok 2 in die Kinos kommt. Die Dreharbeiten starten aber im Sommer 2016. Das ist ja Horror. Seit einiger Zeit schon sucht man in Hollywood angestrengt nach einer Hauptdarstellerin. Aber nicht nach irgendeiner, sondern nach der Frau, die die Hauptrolle im Remake eines der Horrorklassiker überhaupt spielt. In Frankensteins Braut. Das Original von 1935 hat heute absoluten Kultstatus und doch wollte sich bisher keiner so recht in die Rolle hineintrauen. Wie gut für Verleih Universal, dass es Angelina Jolie gibt. Die legt gerade mit ihrem eigenen Herzensprojekt By the Sea eine fette Bruchlandung hin. Den Film, in dem sie Regie geführt hat und mit ihrem Gatten Brad Pitt zusammen die Hauptrollen spielt, wollte bislang nämlich keiner sehen. Ein Mega-Flop. Und der Verleih ist, na, richtig, Universal. Die Spekulation ist daher einfach. Universal hatte Frau Jolie grünes Licht und viel Geld für ihren eigenen Film gegeben. Für den Flop verlangt man quasi Wiedergutmachung und hofft nun inständig, dass Angelina Jolie sagt, okay, dann spiele ich halt für euch die Frankenstein-Braut. Sicher ist es zwar noch nicht, aber greifbar. Was für ein Horror. Freut euch, Serien-Nerds, dass Serien im Jahr 2015 wieder so extrem gut laufen wie zuletzt wohl nur Mitte, Ende der 80er Jahre, hat einen sehr einfachen Grund. Qualität. Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead, House of Cards, alle einfach extrem gut gemacht. Das galt auch für die erste Staffel von Fargo, der Serienversion des Coen-Brüder-Filmklassikers. Es wurde eine zweite gedreht, die jetzt gerade läuft und die nicht nur auch wieder extrem gut ankommt, sondern die Lobeshymnen von Staffel 1 noch übertrifft. Deshalb, und damit zum freudigen Teil der Nachricht, wird auch diese zweite Staffel Fargo nicht die letzte sein. Eine dritte wurde gerade erst in Auftrag gegeben. Worum es darin genau gehen soll, ist noch geheime Geheimsache. Aber dass es grundsätzlich weitergeht, dürfte den vielen Fargo-Fans ein inneres Blumenpflücken sein. Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und alle so, yeah, nachdem sie eben in den Film-News der Woche gehört haben, dass Fargo auf jeden Fall auch noch in eine dritte Runde geht. Dritte Staffel wird kommen, die erste großartig. Wenn ihr es nicht gesehen habt bisher, holt das nach. Fargo, die Serie nach dem Coen-Brüder-Klassiker-Film aus den 90ern. Billy Bob Thornton und Martin Freeman in den Hauptrollen. Fantastische erste Staffel. Bei der zweiten warte ich noch, bis sie demnächst dann endlich mal vollständig ist. Dann werde ich mir die auch ungebremst reinblasen. Aber ist das nicht im Verhältnis immer noch extrem schade, dass wir auf der einen Seite beim Stichwort Serien immer wieder so schnell die Ohren spitzen und qualitativ richtig hochwertiges Augenfutter erwarten können, aber dass wir dann trotzdem erstmal zucken, wenn wir dann merken, dass es um eine deutsche Serie geht? Einfach weil so die Erfahrung gezeigt hat, dass gerade aus unserem Land immer wieder wirklich viele Rotz auf diesem spannenden Sektor produziert wurde. Man beispielsweise nur an die klassische deutsche Vorabendserie denkt, grauenvoll und zwar fast vollständig. Eine schöne Ausnahme war gerade erst die wirklich gewagte Polizeiserie Blochin mit Jürgen Vogel. Und diese Woche könnte eine weitere Serie dazu kommen, die sich ebenfalls feiern lassen darf. Deutschland 83 heißt sie und der Knaller ist, ausgerechnet in Amerika, wo sie wirklich genug eigene, hervorragende Serien haben, ist genau das schon passiert. Premiere hatte Deutschland 83 dieses Jahr auf der Berlinale und lief dann in Amerika bei Sundance TV. Ab Donnerstag ist die Serie in jeweils 4 Doppelfolgen leider beim furchtbarsten aller Fernsehsender, nämlich bei RTL zu sehen. Dafür können wir nichts. Aber nachdem sich die Kritiker in Amerika schon überschlagen haben vor Lob und eine deutsche TV-Serie das geschafft hat, wollen wir natürlich auch wissen, was sie kann. Anna Wollner hat sich die ersten paar Folgen deshalb schon angeguckt und mit dem Hauptdarsteller, mit Jonas Ney, gesprochen.
Drehen wir den Spieß doch einfach mal um und lassen Jonas Ney selbst erklären, worum es geht.
Ich spiele Moritz Stamm. Ein Junge in meinem Alter, der als Grenzsoldat in der DDR damals 83 eingesetzt ist und dann durch Umstände erpresst wird, in den Westen zu gehen, damit seine alleinerziehende Mutter eine lebensnotwendige Nieren-OP bekommt. Er wird erpresst, in diese Spionagetätigkeit zu gehen. Und man erlebt dann schon direkt ab der ersten Folge an, wie er seinen Weg so in Bundeswehr- und NATO-Kreisen im Westen macht.
In der Serie klingt das dann so.
Du gehst verdeckt zur Bundeswehr, als Ordonnanzoffizier. Du wirst bei General Wolfgang Edel tätig sein.
General Edel arbeitet mit den Amerikanern an der Stationierung der Pershing 2.
Edel trifft sich regelmäßig mit seinem amerikanischen Kollegen, General Arnold Jackson.
Ja, und?
Und deine Aufgabe wird sein, Verschlusssachen, Dokumente, die Jackson bei sich hat, zu sichten und zu fotografieren.
Das ist, grob zusammengefasst, die Handlung von Deutschland 83 Staffel 1. Natürlich gibt es die ein oder andere innerdeutsche und internationale Verwicklung. Fest steht, die Serie aus der Feder des Ehepaares Anna und Jörg Winger ist spannend erzählt und für deutsches Bildungsfernsehen sogar ungewöhnlich schnell und erfrischend. DDR trifft auf alte Bundesrepublik, Coming of Age auf Spionage-Thriller, gepaart mit dem Zeitgeist der 80er. In der ersten Folge zum Beispiel steht Moritz bzw. Martin das erste Mal in einem westlichen Supermarkt und ist überfordert vom Überangebot der Waren, die ihn alle auch noch anstrahlen. Beim Eintauchen in die für ihn fremde Welt gibt es Parallelen zwischen Jonas Ney und seiner Rolle. Der Ney, Jahrgang 90, war 83 noch nicht geboren, musste also auch eintauchen in diese ihm fremde Zeit und Welt.
Also es ist kein Dokutainment in dem Sinne oder so, also, aber wir handeln mit einem fiktionalen Handlungsstrang, hangeln wir uns an echten historischen Ereignissen entlang und gerade damit haben wir uns natürlich und ich mich auch insbesondere viel auseinandergesetzt. Das ist jetzt auf NATO-Ebene, sind das Manöver wie Able Archer oder NATO-Doppelbeschluss und so. Und ansonsten auch die ganze Pop-Art, das Lebensgefühl, all diese Dinge, da habe ich mir so meinen Weg gemacht, würde ich sagen, vor allen Dingen halt über die Rolle und über diese Ereignisse, die wir erzählen.
Ein bisschen fühlt sich Deutschland 83 an wie Geschichtsunterricht für die Jüngeren, nur eben alles andere als angestaubt. Eine Sache, die Ney besonders geholfen hat, ein Gespür zu bekommen, ist die Musik der Zeit. Er selbst ist Musiker, studiert gerade in Lübeck Jazzmusik und hat hier tatsächlich aus seiner eigenen musikalischen Sozialisation in der Jugend profitieren können.
Es war so, dass wir in der im Drehbuch schon ganz oft bei den Szenen stehen hatten, welche Musik eventuell, also welche Songs aus dieser Zeit laufen sollten. Und ich, auch wenn ich 90er-Jahrgang bin, habe ganz viel 80er gehört, tatsächlich, weil ich mit meinem Vater, also ich bin selber Musiker, habe ich erzählt, und ich habe mit meinem Vater immer 80er gespielt. Ich war relativ uncool in meiner Jugendzeit, weil ich auf meinem MP3-Player hatte ich immer 80er.
Also. Uncool in der Jugend und cool in Deutschland 83, denn endlich beweist eine deutsche Fernsehserie, produziert von Event-Fernsehspezialist Nico Hoffmann, den Mut, etwas Eigenes zu erzählen, vermischt Historie mit Humor. Allein der Vorspann der Serie mit der Doppelbödigkeit der Spionage in nice geteiltem Gesicht, der Blick von außen. Anna Winger ist Amerikanerin, die Drehbücher wurden in Englisch geschrieben, gepaart mit der Sicht von innen, nämlich der des Maulwurfs, machen Lust auf mehr. Oder wie Jonas Ney sagt:
Also was ich an Deutschland 83 großartig finde, ist, dass es sowas ganz Eigenes ist. Eine eigene Schöpfung. Anna Winger ist ja die Hauptautorin, die hat mit dem, was sie geschrieben hat, fast ein eigenes Genre entworfen. Also sie schafft es irgendwie, den Zuschauer mit reinzuziehen in ein Thema, was sowohl ein deutsch-deutsches Thema ist, aber auch ein globales Thema. Und unheimlich fein und gut erzählte Charaktere, an denen man ganz dicht dran ist. Und es macht einfach, also sie unterhält einfach auch wahnsinnig gut. Es macht einen Riesenspaß, dem zu folgen. Und ich glaube, ich wäre auch ein großer Fan der Serie, wenn ich nicht mitspielen würde.
Ja gut, was soll Jonas Ney denn auch sonst sagen als Hauptdarsteller der Serie? Nee, ist total scheiße, fand ich auch extrem langweilig, würde ich nie wieder machen. Mit Sicherheit nicht, aber trotzdem klingt das alles sehr gut, was Anna Wollner da rausgefunden hat über Deutschland 83. Ab Donnerstag in jeweils Doppelfolgen, wie gesagt, bei RTL zu sehen. Und hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen.
Es waren fast 40 Grad im Schatten. Ich war 5 Tage gelaufen ohne Wasser. Und dann sah ich es, ein Wasserloch. Ich beugte mich runter, um zu trinken, und diese Krokodile schossen aus dem Wasser. Eins von denen biss mir ins Gesicht. Ich wäre sicher sein Abendessen gewesen. Aber es war nun mal so, dass ich nicht bereit war, an diesem Tag zu sterben. Ich biss das eine in 2 Hälften, da schlug das zweite und das letzte. Tja, das Krokodil habe ich ertränkt in meinem eigenen Blut.
Das hört sich jetzt nicht erstmal an wie der neue Disney-Animations-Weihnachtsfilm, er ist es aber trotzdem. Ja, was ist denn da los, fragen wir uns. Alles geht los mit einem Intro, da sehen wir das Weltall, dann sehen wir die Erde, dann sehen wir einen riesigen Kometen, der auf die Erde zurast. Auf der Erde sehen wir, wie Dinosaurier hochgucken zu diesem Feuerstreif, der sich da am Himmel auftut und an der Erde vorbeizischt. Mit der Frage, was wäre passiert, wenn dieser Komet vor 65 Millionen Jahren die Erde wirklich nicht getroffen, sondern verfehlt hätte. Und daraus entspinnt sich dann die Geschichte, die wir sehen, nämlich, dass die Dinosaurier natürlich überlebt haben und nicht an diesem gewaltigen Meteoriteneinschlag zugrunde gegangen sind und einige Millionen Jahre später immer noch die Erde bevölkern, während es schon erste kleine Menschen auf der Erde gibt. Die benehmen sich aber noch wie die totalen Höhlenmenschen, während die Dinosaurier relativ weit entwickelte Tiere sind, die sich Häuser bauen und die Getreide anbauen, um zu überleben. Zumindest die Nicht-Fleischfresser. Einer von denen ist Arlo. Das ist so ein Dinosaurier, wie man so diese Pflanzenfresser kennt, halt dargestellt in cartoonhafter Animationstechnik. So einer mit so einem langen Hals halt, so ein ganz friedfertiger. Der wird von seiner Familie getrennt und ist nun ganz alleine irgendwo ganz anders. Er weiß nicht genau, wie er nach Hause kommen kann und ist auf die Hilfe von anderen angewiesen. Da trifft er unter anderem auf den, den wir eben gerade gehört haben, einen gewaltigen, mächtigen T-Rex, genannt Butch, der aber, weil die ja nun alle über Millionen Jahre weiterentwickelt viel zivilisierter sind, den kleinen Arlo nicht zum Frühstück verputzt, sondern ihn in seine Dreiergruppe von sehr bizarr lustigen T-Rexen aufnimmt, um ihm ein bisschen zu helfen, wieder ein Stück des Weges nach Hause zu finden, zurück zu seiner Familie. Dieser Butch ist, ich weiß gar nicht, wie ich den genau beschreiben soll. Der ist natürlich, sieht natürlich furchteinflößend aus auf den ersten Blick mit seinen gewaltigen Narben aus diversen Kämpfen, von denen er eben erzählt hat. Aber dann bringt er auch so Nummern wie einen Angriff zu organisieren. Ja? Also die drei T-Rexe wollen jetzt also was jagen und der kleine Arlo, der kleine Pflanzenfresser, soll ihnen dabei helfen. Und diese Aufgabe, was er jetzt zu tun hat, die kriegt er von Butch.
Ich habe eine Aufgabe für dich.
Ich bin nicht so gut mit Aufgaben.
Du musst den Wechsel an den Hornköpfen vorbei, pirschen, schnüren und dich als Kirrung aufblocken. Dann lahnst du und verhoffst, damit die Reißer aufstieben und wir die Strecke legen können.
Was?
Ja, so Sachen zum Beispiel kommen aus diesem gewaltigen, furchteinflößenden Dino raus. Von einem seiner mit T-Rexe gibt's dann die Erklärung dieses etwas unverständlichen Dialogs.
Er will, dass du auf diesen Felsen steigst und schreist.
Ja, gut. So einfach hätte man es auch sagen können, aber nicht, wenn man der große böse Butch ist. Arlo lernt mehrere merkwürdige Wesen kennen, die meisten davon sind Dinosaurier, aber es ist auch ein kleiner Höhlenmenschjunge dabei, das ist halt besagter Spot. Und das Schöne am Film ist einfach dieser Rollentausch, den wir da sehen, dass also der Dino der ist, der sich gewählt ausdrückt und ganz gebildet sprechen kann und auch unheimlich viel weiß vom Leben, und Spot, dieser kleine Höhlenmenschjunge, so ein Dreikäsehoch, sich wirklich ein bisschen benimmt wie ein tollwütiger Hund, permanent auch irgendwelche Sachen anschleppt und das Bein hochhebt, um irgendwo dran zu pinkeln und so Sachen. Das ist wirklich witzig gemacht. Also die Art von Humor funktioniert ausgezeichnet. Das Dino-Wesen als deutlich über dem Menschen stehendes Intelligenz, als Intelligenzinstitution dieses Films und der Mensch als ja, Quatschmacher sozusagen. Arlo und Spot heißt der Film, den Disney dieses Jahr als Weihnachtsanimationsabenteuer in die Kinos bringt. Der kleine Dinosaurier und der kleine Junge, die ihren Weg nach Hause gemeinsam zusammen finden wollen. Auf dieser Reise begegnen sie unterschiedlichsten Gefährten, die sie für kurze Zeit dann mal begleiten. Unter anderem auch einem Dinosaurier, der schielt, der ein bisschen aussieht wie ein Triceratops, aber mit so einer Art Geweih auf dem Kopf. Und dieses Geweih ist voller wahnsinnig possierlicher, niedlicher Tierchen. Und diese kleinen Freunde, die dieser Dinosaurier mit dem schielenden Blick in seinem Geweih hat, die stellt er Arlo und Spot jetzt vor.
Das ist Amok. Er beschützt mich vor den Geschöpfen, die die Nacht durchwandern. Das ist Terminator. Sie beschützt mich vor den Moskitos. Das ist Spießer. Er beschützt mich davor, unrealistische Ziele zu verfolgen. Und das ist Debbie.
Das ist vollkommen absurd. Vollkommen absurd für so einen Disney-Film, dass so ein völlig durchgeknallter Dinosaurier da mitspielt, der völligen Schwachsinn redet. Und das Schöne ist, der klingt so gut, weil Tom Vlaschia ihn genau so schön vertont hat. Der Mann, den wir aus zwei US-Serien eigentlich kennen, nämlich aus Crossing Lines und aus Game of Thrones, den habe ich getroffen und ihn gefragt, sag mal, so einen völlig durchgeknallten Dino zu synchronisieren, im Gegensatz dazu, wie er sich sonst ja eigentlich immer eher selbst synchronisieren muss in seinen Serien. Wie war das jetzt genau?
Ja, also hat totalen Spaß gemacht. Also wann kann man schon mal einen depressiven Dinosaurier synchronisieren?
Ja, depressiv sagst du. Ich würde sagen, wahnsinnig durchgeknallt. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Normalerweise kennen wir dich aus zwei sehr erfolgreichen Serien, wo wir dich auch sehen können. Jetzt die Synchronarbeit, also du synchronisierst nicht dich selbst, wie beispielsweise in Game of Thrones, sondern halt wie gesagt diesen durchgeknallten depressiven Dinosaurier. Ist es im Endeffekt wurscht oder gibt es da schon noch Unterschiede, wo man drauf achten muss?
Ja, ich musste mich am Anfang, reinsprechen, mhm. Weil wenn man natürlich nur auf die Stimme angewiesen ist, kann man aber gleichzeitig damit auch viel mehr machen. Also wenn ich irgendwie den Originalschauspieler sehe, dann bin ich ja relativ limitiert oder muss versuchen, da in dem Rahmen zu bleiben. Da gibt natürlich so ein Saurier mehr her. Da kann man schon noch mit der Stimme mehr machen und mal so ein paar Sachen ausprobieren. Und ich habe dann auch beim Synchronisieren gemerkt, also wir haben dann einfach angefangen und ich kam dann immer besser rein. Und dann haben wir am Ende dann quasi nochmal die ersten Minuten nochmal gemacht.
Wie geht's weiter nach dem Film bei dir? Nächste Projekte in Planung?
Also momentan drehe ich noch Game of Thrones, das geht bis Ende des Jahres und habe so ein paar kleinere Sachen jetzt zwischendurch, ein paar Lesungen und macht auch Spaß.
Sind wir sehr gespannt drauf. Tom Vlaschia als durchgeknallter, depressiver, dein Wortlaut, depressiver Dinosaurier.
Ängstlicher
Dinosaurier, lebensängstlicher Dinosaurier in Arlo und Spot.
Ab Donnerstag für euch im Kino, guckt mal rein, ich fand das wirklich einen der bizarr lustigsten Animationsfilme der letzten Jahre. Mit Tom Vlaschia reden wir demnächst nochmal ausführlicher. Nächstes Treffen ist schon vereinbart. Dann quatschen wir natürlich nochmal ein bisschen länger über Game of Thrones und auch über Crossing Lines. Für heute sag ich Tschüss. Tom Westholt ist raus. Macht euch einen schönen restlichen Abend. Bis dann. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.